herzlich willkommen zu schon wieder einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Thema Krebs redet. Denn über Krebs muss gesprochen werden. Jeder zweite Mensch hat in seinem Leben eine Krebserfahrung und trotzdem redet keiner darüber. Aber wir tun das. Und wir wollen vielleicht auch einfach zeigen, dass es nach einer Krebsdiagnose auch einen Alltag gibt, dass es ganz viele Bereiche gibt im Leben, die der Krebs betrifft. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen Leichtigkeit in dieses Thema bringen, ohne es zu bagatellisieren.
Brüste, Alex, du hast die Brüste vergessen. Wir sprechen auch über Brüste.
Ja, aber jetzt habe ich doch Krebs gesagt.
Ja, aber auch Brüste. Du kannst ruhig auch mal sagen, dass es auch mal hier um Brüste geht. Schöne, große, kleine,
also pass auf, nächste Folge sage ich Brüste.
Okay? Ja, das wäre schön.
Ja, also nur für dich.
Also ich möchte mich jetzt nicht als Lustbäuche profilieren, aber es geht nun mal auch um Brüste. Also wir sprechen auch über solche Themen. Es geht auch um Brüste, weil auch darüber zu wenig gesprochen wird, ohne dass die Hand vom Mund gehalten und gekichert wird. Das muss man einfach auch mal sagen. Also ganz frei heraus, es geht einfach auch um Brustkrebs. Oder?
Also spätestens jetzt haben die Leute eh abgeschaltet, die nur wegen Brüste eingeschaltet haben.
Die sind weg.
Die sind jetzt eh weg.
Ja, geschafft. Leichte Konversation kann ich. Nein, also ich kann mich dir nur anschließen, aber heute soll es tatsächlich im Optimalfall noch um die Situation gehen, in der man noch gar keinen Krebs hat. Wir sprechen heute über Vorsorge und Früherkennung und haben uns ganz bewusst für einen Titel entschieden, der uns so eine leichte, ich würde mal sagen, Schnappatmung verursacht. Vielleicht auch ein bisschen pieksi, provokativ und wie sagt man das, so ein bisschen picky, so ein bisschen
Wortklauberisch.
Ja, wortklauberisch. Mhm. Aber genau diese Wortklauberei ist mir heute ganz besonders wichtig, dass wir darüber sprechen.
Ja. Auf jeden Fall.
So, dann kack mal deine Korinthen, Alex.
Also, jetzt mit Anlauf. Nein, also wie du ja schon gesagt hast, das ist vielleicht eine Wortklauberei, aber diese Wortklauberei ist uns unheimlich wichtig, weil das Wort Vorsorge an sich, und ich glaube, da ging es uns beiden gleich, man denkt ja, wenn man zur Vorsorge geht, dass man etwas macht, um vielleicht einem Krebs vorzubeugen, zum Beispiel, oder beim Zahnarzt oder Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs. Man geht ja zu verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen. Und die Sache ist ja die, wenn du nun bei der Gynäkologin bist, und ab 30 ist es ja so, dass man in ein Vorsorgeraster reinfällt, dass dann einmal im Jahr die Brüste abgetastet werden. Mhm. Und wenn die Gynäkologin dann sagt, oh, da ist was, dann ist es ja keine Vorsorge mehr, wenn es Krebs ist.
Ja, genau. Also, ja, ja. Ja, aber ehrlich gesagt ist es ja auch keine Vorsorge, wenn es kein Krebs ist. Also machen wir uns nichts vor. Du tust ja nichts mit diesem Termin, also mit der Wahrnehmung des Vorsorgetermins, tust du nichts, um den Krebs zu verhindern.
Ja, aber wenn zum Beispiel eine Vorstufe gefunden wird, dann ist es natürlich besser, als wenn du gar nicht hingehst und dann irgendwann der Krebs ausgebrochen.
Ja, das mit der Vorstufe würde ich gerne noch zurückstellen, weil im Falle von Brustkrebs ist es ja nun mal so, wir unter 50 im Vorsorgeraster einmal im Jahr abtasten, das steht uns ja zu. Da wird ja keine Vorstufe gefunden. Die Vorstufen sind für Brustkrebs zumindest eine Kalkablagerung. Die entartete Zellen enthalten könnte, die heißt Dezis. Hm. Den Arzt möchte ich sehen, der mit den Tasten. Ja, genau. Also, das stimmt. Genau. Also da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Aber was ich einfach sagen möchte, nochmal um diese Wortklauberei abzuschließen, warum ärgert uns das so? Also, oder mich zumindest. Ich als Selbstbetroffene.
Nee, da sind wir uns schon einig.
Genau. Also ich als Selbstbetroffene und du auch, wir wurden sehr oft mit der Frage konfrontiert. Also du bist irgendwo und erzählst, naja, und ich hatte auch Brustkrebs. Und dann gucken dich viele entsetzt an und sagst so, was, warst du gar nicht bei der Vorsorge? Und das einerseits am Anfang hat mir das wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht. Also da habe ich mir gedacht, mache ich deren heile Welt kaputt und sage denen, doch war ich, aber es hat ja nichts verhindert. Und ich fühle mich ehrlich gesagt in der Aufgabe, das zu tun. Weil das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, als ich die Vorsorgeuntersuchung hatte, nach dieser Untersuchung, in der nichts gefunden wurde, fühlte ich mich unfassbar sicher. Und wenn man mal...
Wie viele Monate war das vor deiner Erkrankung?
Genau, 2 Monate vorher. Also 2 Monate später nach der Vorsorgeerkrankung hatte ich die Brustkrebsdiagnose. Eines triple-negativen Mammakarzinoms in der rechten Brust mit einem Durchmesser von fast 3 Zentimetern. Das war mein Befund. Und ich hatte...
Für die Laien sehr aggressiv.
Genau. Für die Laien ist es eine sehr, sehr aggressive Krebsart. Und mich hat immer diese Sicherheit, die ich nach der Vorsorge empfunden habe, so überrascht. Also mir war gar nicht klar, was ist Brustkrebs? Wie äußert er sich? Wie schnell kann der wachsen? Ich fühlte mich nach diesen einmal im Jahr wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen einfach sehr, sehr sicher. Und mir wurde schmerzlich am eigenen Beispiel bewusst, wie wenig das eigentlich zutrifft. Wir haben aber Alternativen im Petto, sonst würden wir den Leuten nicht so eine Angst machen. Und zwar sagen wir einfach, hey Leute, bevor ihr einmal im Jahr zum Frauenarzt geht, das solltet ihr nach wie vor auf jeden Fall tun, auch wenn irgendwas unklar ist, ihr auf irgendwas stoßt, was da nicht hingehört in die Brust, ist der Arzt auf jeden Fall die richtige Ansprechperson. Aber uns geht es um die Vorsorgeleistung, die uns als solche verkauft und suggeriert wird. Diese Abtastuntersuchungen sind einfach wahnsinnig ungenau. Denn es sind nur Momentaufnahmen. Sie sind abhängig von sehr, sehr vielen Schwankungen. Also es ist nett, dass der Gynäkologe euch die Brust abtastet oder die Gynäkologin. Aber wenn ihr selbst mal an 2 verschiedenen Tagen tastet, werdet ihr merken, in eurer Brust ist wahnsinnig viel los. Das ist einfach ein sehr, sehr sensibles Gewebe. Es ist hormonellen Schwankungen reagiert sensibel auf hormonelle Schwankungen. Ja. Wassereinlagerung, da sind Knötchen, da ist sehr, sehr viel Muskulatur drunter. Da sind Lymphknoten, die vielleicht auf Erkältung oder Zahnschmerzen reagieren oder auf eine entzündete Schweißdrüse. Da ist, die Periode, die macht ja auch schon so wahnsinnig viel. Härtere Brust, weichere Brust, der Zyklus. Also da ist wahnsinnig viel los, allein schon innerhalb eines Zyklus. Und dann frage ich einfach ganz ehrlich und direkt, was müssen das für Magic Hands sein, die eure Brust so wahnsinnig gut einmal im Jahr abtasten können, ohne zu wissen, habt ihr vorher vielleicht Sport gemacht oder wart ihr in der Sauna oder habt ihr gerade eine Saftkur gemacht und euch total entwässert. Es ist ich würde es nicht als Vorsorge bezeichnen wollen. Beim Frauenarzt ist es so ein nice to have. Also die Vorsorge selbst, finde ich zumindest, ist am besten aufgehoben in euren eigenen Händen.
Auf jeden Fall.
Na?
Aber sag mal, Paula, hast du denn die Brüste abgetastet? Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber ich habe es wieder vergessen. Hast du sie abgetastet früher, deine Brüste?
Also ich würde schon sagen, dass ich sie abgetastet habe, aber aber ob es jetzt einmal alle 3 Monate war oder also immer mal wieder, wenn ich so mal dran gedacht habe. Irgendwie. Nicht so. Alex, jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, oh Gott, heute ist ja wieder, also ein Tag nach der Periode, jetzt habe ich es aber. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ja. Also ich bin da schon mal beim Duschen drüber gegangen, so.
Ja, ja.
Ne? Oder beim Eincremen.
Nee, also ich muss sagen, ich habe es wirklich nie. Und was mich noch so erschreckt, ich war ja auch 3 Monate vorher war ich, glaube ich, bei der Vorsorgeuntersuchung. Und während du stillst, werden dir die Brüste eigentlich nicht abgetastet, weil da ist so viel noch mehr los in deinen Brüsten dann, dass es natürlich, dass sie sagen, das ist total irreführend und das macht überhaupt keinen Sinn, die dann abzutasten. Mhm. Nichtsdestotrotz hat meine Ärztin, ich habe noch gestillt, aber eben nur einmal morgens, trotzdem meine Brüste im Mai nochmal abgetastet. Es war Ende Mai. Und
wann hast du die Diagnose bekommen?
Im August.
August.
Im August habe ich die Diagnose bekommen. Und sie hatte aber gesagt, ach, sie stillen nur einmal, ich taste trotzdem mal ab. Und da war halt nichts, glaube ich. Aber ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt habe auch ich meine Brüste überhaupt nicht so gekannt. Und ich hätte es nicht sagen können. Und das finde ich, das ist so wichtig, das möchte ich einfach weitergeben. Kenn deine Brüste. Taste sie ab.
Ja.
Nämlich du bist doch der, der es am besten weiß. Du weißt irgendwann, und das ist nun mal so, du lernst sozusagen dann deine Brust kennen und weißt dann genau, okay, da ist dieses Knötchen, das ist vielleicht noch eine Narbe und da ist das. Und dann merkst du auch am ehesten, wenn es da eine Veränderung gibt. Ja. Und ich kannte es nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, mir war ehrlich gesagt die Gefahr gar nicht so groß. Und wie gesagt, ich habe mich in diesem Begriff, und deswegen ist mir das so wichtig, und da bin ich auch ein bisschen korinthenkackerisch, diese Erleichterung nach Vorsorgeuntersuchungen. Da ist nichts. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass das Momentaufnahmen sind. Also,
und ich,
bei mir war das ja so, ich muss ja sogar noch einen draufsetzen, weil bei mir wurde getastet. Mhm. Dann hat der Arzt gesagt sowas wie, wissen Sie, also bei Ihrer Brustgröße, das ist nicht so ganz einfach. Ich hatte sehr, sehr große Brüste. Und da habe ich mich kurz geschmeichelt gefühlt. Dann sagte er aber sowas wie, ein Ultraschall kostet 80 Euro. Da habe ich gesagt, hab's aber gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hab's gemacht. Sodass ich tatsächlich,
sehr löblich.
Ja, aber es war ja trotzdem ohne Befund, ne? Aber ich wusste dadurch sehr, ich konnte mich daran gut orientieren, weil wenig später hatte ich, ich habe ja auch noch die Bildaufnahmen davon, es ist nicht zu sehen. 2 Monate später war ein 3 Zentimeter großer Tumor in meiner Brust. Und hätte ich mich jetzt auf die nächste Vorsorgeuntersuchung verlassen, die wäre ja ein Jahr später gewesen, dann wäre das nicht gut ausgegangen. Und deswegen ist es mir einfach so, so wichtig und auch so eine Herzensangelegenheit, das immer wieder zu sagen. Also ihr selbst kennt eure Brust, tastet sie bitte einmal im Monat ab. Also ich mache es immer am 1., weil ich einen sehr unregelmäßigen Zyklus habe. Alle Anleitungen gibt es im Internet, also es gibt sehr gute Anleitungen dazu. Das möchte ich jetzt gar nicht so über die Stimme anleiten. Aber dass ihr es macht, das ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil ihr könnt dem Arzt genau sagen, hey, also irgendwie steht mein Muskel da so komisch. Ist das überhaupt ein Muskel? Ich kann das gar nicht richtig fühlen. Ihr könnt gezielte Fragen stellen über Veränderungen. Ihr könnt genau beschreiben, was ist in eurer Brust passiert. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und vor allen Dingen stoßt ihr vielleicht auf Tumore, die nicht ganz so groß sind wie unsere, als wir sie entdeckt haben. Und wenn man meint, Zeit ist bei Brustkrebs einfach ein sehr, sehr großer Vorteil, dann meint man damit, man möchte gerne Tumore finden, bevor man metastasiert. Das ist einfach so. Es wird auch immer so, ich habe mich da ja auch immer in so eine lilane Wolke gewusst, Vorsorge und Zeit, ach Gott sei Dank, ich habe nur 2 Jahre Zeit. Aber man kann sich da nicht sicher fühlen. Diese Krankheit ist zu tückisch. Das ist so.
Hast du denn gewusst, und das hat mich so überrannt, ich habe ja gedacht, naja, wenn das einmal im Jahr getastet wird, wahrscheinlich wächst Brustkrebs eigentlich auch nicht so. Also schnell. Ja. Also ich war so, wenn das einmal im Jahr reicht, dann ist das wahrscheinlich.
Das
also
habe
so,
ich auch gemacht. Ne,
und jetzt denke ich so, wo man ja unseren Tumoren so ungefähr zugucken konnte beim Wachsen. Mhm. Boah, das wird nur einmal im Jahr gemacht.
Huhu. Genau.
Also da kriege ich Panik.
Ja, genau.
Wenn ich da so daran zurückdenke und auch an diese Naivität oder Unwissenheit, die ich an den Tag gelegt habe, dass ich mir nie die Brüste abgetastet habe, dass ich überhaupt die Wichtigkeit nicht gesehen habe und dachte, wieso, ich mache doch alles, ich gehe doch hin. Und wo du eben den Brustultraschall erwähntest, ich finde, dass da müsste sich wirklich was ändern, weil wir kennen ja nun auch Frauen, die unter 30 an Brustkrebs erkrankt und teilweise auch gestorben sind. Und das finde ich eigentlich schlimm, dass das noch selber gezahlt werden muss. Dieser Brustultraschall. Ja. Und ich finde, das wäre ein ganz, ganz tolles Diagnoseding. Und ich finde, da müsste sich wirklich was ändern. Da könnten wir wirklich mal anfangen, da ein bisschen die Trommeln zu schlagen.
Auf jeden Fall.
Zu sagen, Brustultraschall für junge Frauen.
Würde ich.
Und wie sagte meine Ärztin so schön das letzte Mal? Sie sagte, da kam ich nämlich rein und dann war sie so ein bisschen, da habe ich gesagt, was ist denn los? Dann meinte sie, ja, haben gerade so ein paar schlechte Nachrichten. Es geht natürlich an mir auch nicht spurlos vorbei. Und dann guckte sie so an mir vorbei und sagte nur so, sie werden immer jünger. Ja. Es werden immer mehr und sie werden immer jünger. Und das stimmt.
Ja, und
also ich dachte so, es ist vielleicht so, wie wenn du schwanger bist, ne? Dann gehst du durch die Stadt und siehst nur Schwangere. Und da habe ich gedacht, na gut, ich habe jetzt Brustkrebs, deswegen kenne ich jetzt so viel im Brustkrebs. Aber nee, es ist wirklich so.
Ja, und vor allen Dingen, also ich möchte es nur einfach sagen, also Also das berührt mich irgendwie auf so eine ganz bestimmte Art und Weise, weil man kennt natürlich so Krebse mit einer genetischen Vorbelastung zum Beispiel. Und bei Brustkrebs gibt es das natürlich auch. Aber es gibt viele Frauen, die überrennt das so. Also ich hatte überhaupt gar keine Brustkrebserkrankungen, also keine Krebserkrankungen in der Familie. Und auf einmal so Startschuss, Peng. Und es kam einfach so wie von, also es hat sich überhaupt nicht angedeutet. Und mir ist das einfach so wichtig, weil ja, Zeit ist ein Faktor. Und nein, man sollte das nicht einmal im Jahr aus der, im wortwörtlichen Sinne aus der Hand geben. Weil, ja, es sind Fachleute, also das ist mir auch wichtig, das passt ja an dieser Stelle ja vielleicht auch. Auch wenn ich jetzt ganz viele böse E-Mails wahrscheinlich bekomme von Gynäkologen, aber ein Gynäkologe ist kein Brustfacharzt. Ein Gynäkologe ist ein Frauenarzt. Der hat natürlich von allem so ein bisschen Ahnung. Oh Gott, das klingt so abwertend. Das ist überhaupt nicht gemeint.
Es gibt halt welche, die sind mehr auf das und mehr auf das spezialisiert.
Richtig, genau.
Ne?
Und wenn der nächste Punkt ist ja, dass man vielleicht von Ärzten auch nicht ernst genommen wird, weil das Phänomen neu ist, weil immer mehr junge Frauen kommen, weil das vielleicht gar nicht so verbreitet ist. Also unter den Brustkrebsarten sind wir trotzdem noch die Minderheit. Das muss man vielleicht einfach mal so sagen. Es gibt uns, aber wir sind die Minderheit. Wir bilden die Minderheit ab. Und es kann durchaus sein, dass der Gynäkologe mal sagt, so wie bei mir, ah, das ist eine Zyste. Tschüss, schönen Tag noch.
Sie sind ja viel zu jung.
Also
ne?
Für alle, die es nicht wissen, also meine, aber auch die Geschichte vieler, vieler junger Frauen mit Brustkrebs begann mit einer Fehldiagnose. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass jede Frau für sich ihre Brust kennenlernt, aber auch, dass sie hartnäckig Dinge abklären möchte. Dazu gehört Nachfragen. Was macht sie sicher, dass es eine Zyste ist? Wie kann das überprüft werden? Wie ist das Ausschlussverfahren? Wie kommen Sie darauf? Ich finde, das sind durchaus Fragen, die dürfen wir als junge Patientin oder auch nicht mehr junge Patientin stellen. Das ist der Job von Ärzten und sowas mitzuteilen. Dafür sind sie da, dafür sind sie ausgebildet. Solltet ihr auf einen Gynäkologen treffen, der sagt, er hat seit 15 Jahren keine junge Frau mit Brustkrebs gesehen, es kann nur eine Zyste sein, dann lasst ihr euch eine Überweisung ausstellen und geht ins Brustzentrum. Dort arbeiten Senologen und Senologinnen. Das sind die Brustfachärzte und auch die erste Adresse bei Unsicherheit in der Diagnostik. Also meldet euch dort, wenn euch irgendwas nicht ganz knusper vorkommt. Lieber einmal zu oft gegangen als nachher.
Ja, weil Ich finde es immer so den Klassiker, wenn mir jemand erzählt, ja, ich hatte da einen Knubbel, aber ich war beim Arzt, ist alles okay?
Genau.
Dann sage ich immer, was hat er denn gemacht? Hat er abgetastet?
Ja.
Oder, und dann so, ja, der hat abgetastet, das ist eine Zyste. Da habe ich gesagt, ja, den Unterschied spürt man aber nicht.
Nee.
Man spürt nicht, ob es eine Zyste ist. Der muss mindestens einen Ultraschall gemacht haben. Und meine Ärztin hat dann gesagt, ja, direkt Überweisung zur Senologin. Und ich habe heute im Taxi gesessen, das ist ganz lustig. Und da war ein Taxifahrer.
Du und dein Taxifahrer.
Wir kamen,
kurz mal.
Ich und meine Taxifahrer.
Also ihr müsst mal die anderen Folgen reinhören. Also Alex hat immer sehr, sehr, sehr aufschlussreiche Taxigespräche.
Ich fand es toll. Mhm. Ja? Also dieser Taxifahrer fragte, wo ich denn da hinfahre. Und dann habe ich erzählt, ja, hier ins Brustzentrum, bla bla bla. Und
was hast du
im Bus? Psycho-Onkologin.
Ach so, was war der Psycho?
Psycho-Onkologin war ich. Aber das ist ja dann im Haus lebenswerter und das sind ja alles so, bla bla. Also auf jeden Fall sitze ich da im Taxi und dann sagt er so, ah, okay. Ja, er wäre da auch im Krankenhaus nebenan gewesen, was ich denn hätte. Und ich so, ja, ich hatte Brustkrebs.
Ja.
So. Ah ja, hätte seine Schwiegermutter auch gehabt. Ja. Und dann noch die Tante und die und seine Frau hätte auch schon mal einen Knubbel in der Brust gehabt. Und was man denn da tun könnte, um dem vorzusorgen? Oder was man denn tun könnte, um sich da zu schützen? Was natürlich, da habe ich angefangen zu reden. Und genau über dieses Thema sprach ich also heute Vorsorge und Früherkennung. Ja. Und dann sagte er auch so, es war mir gar nicht jetzt so bewusst, aber das werde ich auf jeden Fall meiner Frau auch sagen. Die spricht jetzt auch nicht so gut Deutsch, aber weil die auch, und da kann man sich sogar testen lassen mit der Genetik. Und das ist ja interessant, sagte er. Und ich fand das so schön, dass er für seine Frau so interessiert war zu wissen, wie ist das denn? Und ich habe halt über Fehldiagnosen gesprochen.
Aber Alex, bevor du das jetzt
abtasten und so.
Also uns hören ja auch Leute zu, die mit Brustkrebs überhaupt nichts zu tun haben. Und du sprachst gerade von, man kann sich testen lassen und das müssen wir nochmal ausholen. Wir müssen die Leute dann nochmal reinholen. Also es ist ja so, ja, im Falle des Taxifahrers von Alex, wenn es da mehrere Fälle in der Familie gibt, also sowas gibt es, dann spricht das häufig für einen erblich bedingten Brustkrebs und das lässt sich anhand eines Bluttests nachweisen. Das ist das BRCA1 und 2 Gen und noch Untergene
zum Beispiel,
also welche von vielen. Aber die sind bekannt, das muss man einfach mal als Stichwort da nochmal reingrätschen. Ihr habt doch sicherlich von Angelina Jolie gehört, die sich aus Gründen der Familienanamnese zum Schutz vor Brustkrebs hat die Brüste entfernen und wieder aufbauen lassen. Und alle, die das bisher immer für ein PR-Gag gehalten haben, ich habe das getan. Also ich habe gedacht, ja, da hatte ich noch keinen Krebs. Hatte ich damit auch keinen Gedanken. Aber ich habe gedacht so, ja, ja, die Jolie, ne? Klar, Nächstenliebe in Kambodscha und Silikonbrüste in Silicon Valley. Das passt nicht so gut zusammen. Heute weiß ich es besser. Also tatsächlich gibt es da in diesem Fall, wenn eine genetische Vorbelastung da ist, wenn das nachgewiesen ist, in diesem Fall kannst du Krebs vorsorgen. In diesem Fall. Dann lässt man sich nämlich das Brustdrüsengewebe entfernen und also kann.
Und die Eierstöcke.
Genau, und die Eierstöcke am besten auch noch. Also so kannst du in diesem Fall den Krebs vorsorgen. Alle anderen, die diese Vorbelastung nicht haben, ja, die halt nicht, ne? Und bei vielen Krebsarten eben auch nicht.
Ja, aber jetzt muss man vielleicht auch sagen, dass halt Brustkrebs und Eierstockkrebs zusammenhängt. Also auch wenn man nur Fälle von, was heißt nur, also wenn man Fälle von Eierstockkrebs in der Familie hat, das ist halt wichtig. Ja. Diese beiden Krebsarten hängen zusammen und wenn man mehr als einen Fall in der Familie hat, auch der erweiterten Familie, macht es auf jeden Fall Sinn, so einen Test zu machen. Und ich glaube, ab zweien wird er auch bezahlt, ne?
Ja, aber weißt du, so vielleicht muss man da, ich glaube, das ist tatsächlich also diese genetische Geschichte. Ich finde, das sollten wir in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich nochmal vertiefen. Aber es empfiehlt sich, wenn jetzt alle so schnell in die Tüte atmen müssen, weil die Großtante von meistens oder die Tante irgendeine frauliche Geschichte, oft wird darüber ja nicht gesprochen und das ändern wir ja mit unserem Podcast, aber bei vielen heißt es ja, ja, die Tante Trudi, die hatte da einen Krebs, so eine frauliche Geschichte. Und da weiß man natürlich nicht, was für eine frauliche Geschichte ist das. Man hat da einfach immer so unter vorgehaltener Hand gesprochen und mein Rat ist jetzt einfach, bevor jetzt alle irgendwie panisch denken, sie hätten jetzt einen genetischen Krebs in sich schlummern, ruft doch die Tante Trudi mal an. Weil bei uns war es so, wir wurden sofort zum Gentest geschickt, ob wir Genträger sind. Wären wir Genträger, dann hätten sich auch weitere Familienmitglieder testen lassen können. Das muss man einfach sagen.
Ja, aber wurde bei dir nicht der Stammbaum abgefragt? Doch. Ach so, weil bei mir ist es dann so, dass halt dann viele von denen, die ich hätte fragen können, dann leider nicht mehr gelebt haben.
Ja.
Also dann hieß es so, ne? Und das ist natürlich so, ich glaube, das ist ein bisschen so die Tücke, wenn man das so, ja, die Oma Trude, die ist leider schon damals sehr jung gestorben. Aber niemand hat gesagt, dass die Brustkrebs hatte. Das ist
ja,
dann einfach
aber ich meine jetzt, tatsächlich die Hörerinnen, die jetzt akut Freitagabend kein Humangenetiker ans Telefon kriegen, bevor sie jetzt nicht schlafen können, empfiehlt es sich doch einfach, die Tante zu fragen oder die Mutter oder was war das für ein Krebs und meinst du, wir könnten sowas in der Familie haben? Also häufig ist es ja so, dass die Angst mitschwingt. Und das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Begleiter, gerade wenn es um Krebs geht. Also man weiß gar nicht, was ist eigentlich schlimmer. Ist es der Krebs oder ist es die Angst, die mithängt? Und deswegen sucht einfach das Gespräch. Also lasst uns offen mal darüber sprechen, wie es ist. Und das meinen wir auch intern in euren Inner Circles, also in euren Familien. Fragt da einfach. Also bevor ihr jetzt beim Humangenetiker sitzt und der sagt, ja, so ein Test, das müssen Sie leider in Eigenleistung für 3.000 Euro bezahlen. Ja. Sucht doch lieber den Kontakt zur Tante. Fragt die Mutter, fragt den Onkel.
600 sind
es,
oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe von dieser Möglichkeit gar nicht gewusst. Wie gesagt, ich hielt das für ein PR-Gag bei Angelina Jolie. Es war mir nicht klar. Ja, also ich muss da ehrlich sagen, ich schäme mich dafür, dass ich das so gedacht habe. Aber ich habe es einfach gedacht.
Ja, aber so ist es halt.
Und vielleicht geht es aber anderen auch so und die denken sich so, ach, nee, ist nicht so schlimm, habe ich auch gedacht. Aber ja, es ist tatsächlich alles wahr und diese Möglichkeiten gibt es. Und wie gesagt, sucht den offenen Dialog. Aber wir haben ja jetzt so klabüstert. Also wir wollen nicht mehr Vorsorge sagen. wir möchten nur noch Früherkennung sagen, weil es immer darum geht, etwas früh zu erkennen und handeln zu können. Und wenn ihr etwas früh erkennt, also wie in unseren Fällen ein Knubbel in der Brust, also wenn aus dem Knubbel eine Diagnose wird, dann habt ihr etwas früh erkannt und könnt eine Maschinerie selbst in Gang setzen. Ihr müsst nicht auf den Gynäkologentermin in einem Jahr warten, sondern wenn ihr etwas spürt, geht ihr zum Arzt, weil ihr selbst die Person seid, die diese Krebsmaschinerie in Gang setzen. Und wie gesagt, Ehrfurcht vor den Ärzten habe ich abgelegt. Ich habe es einfach abgelegt, seit meiner Fehldiagnose. Geht dorthin. Es
sind nur Menschen.
Es sind nur Menschen, sie sind unter Zeitdruck. Wir kennen die Pflegesituation, wir kennen den Notstand, wir kennen die Termine bei Fachärzten in diesem zivilisierten Land. Aber es ist eure Gesundheit. Niemand wird sich bei euch entschuldigen, wenn das in die Hose gegangen ist. Seid da beharrlich, hartnäckig und lasst es euch erklären. Und dass ich euch das hier heute sagen darf, genauso wie ich es meine, also ich müsste jetzt eigentlich so richtig auf den Tisch hauen, weil da geht so, das ist der Grund, warum wir diese Podcasts machen.
Warum wir das machen,
ja. Das ist für mich so ein ernste Angelegenheit, also fordert das ein. Ich verstehe das nicht, dass man da so devot ist. Also man hat so gepflegte Impfbücher, man geht einmal im Jahr zum Zahnarzt. Also man sorgt ja für sich, aber dieser Bereich steht so im Dunkeln, das ist so die kleine Schwester von, und das ist einfach nicht richtig. Und das sagen wir euch als zwei Frauen, die durch eine Brustkrebserkrankung aus ihrem Leben gerissen worden sind. Bitte passt auf euch auf, gebt auf euch Acht. Das ist mir wichtig. Oder uns.
Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt auch. Und zwar ist es nämlich auch so, weil ich ja eben schon mal den Brustultraschall angesprochen habe, was ich finde, wäre eine tolle Diagnostik für junge Frauen.
Ja.
Falls etwas gefühlt wird, also ihr steht unter der Dusche morgens, duscht, seift euch ein und plötzlich ist da ein Knubbel irgendwo an der Brust. Und ihr geht zum Arzt und der fühlt einmal drüber und sagt, ach, ist eine Zyste, alles gut. Diese 80 Euro, die du gezahlt hast für einen Brustultraschall, muss man nicht zahlen, wenn es einen Verdacht gibt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall darauf bestehen, dass wenn da irgendwo so ein Knubbel ist, dass ein Brustultraschall zumindest gemacht
wird. Ja, ich muss...
Dass man dann sich nicht abwimmeln lässt, dass man sich nicht nach Hause schicken lässt.
Ja, ich muss ein bisschen reingrätschen. Das tue ich ungern bei diesem Thema, weil ich das auch finde. Ja, ich muss leider ein bisschen schmunzeln, weil meine Fehldiagnose begann ja auch mit, also meine Ärztin hat ja nicht getastet und mich nach Hause geschickt, sondern ich hatte einen Brustultraschall und auch mit dem Ultraschall hat man mich nach Hause geschickt und gesagt, ist eine Zyste, weil auch das bildet sich manchmal so ab. Aber ich sag euch, ich gebe euch trotzdem noch mal was an die Hand. Ja, also ein Ultraschall ist immer gut, weil ich hatte jetzt das Pech, dass mein Tumor auch so glatt und rund war und tatsächlich aussah wie, also es hätte tatsächlich eine Zyste sein können, das muss man einfach fairerweise so sagen. Also ich schimpfe immer über diese Fehldiagnose, aber laut bildgebenden Verfahren sah es nun mal auch so aus. Und
du, aber meiner auch.
Ja, aber
Ich will dir jetzt nicht da reingrätschen, aber ich muss sagen, es kommt natürlich auch darauf an, wer dieses Ultraschallbild anschaut und wie geschult die sind auf diese Sachen.
Ja, aber bei mir haben auch die Sinologen tatsächlich. Deswegen, also ich möchte einfach einen Tipp mitgeben, ja. Manchmal ist es ja auch so eine Sache vom Bauchgefühl. Also bei mir war es zum Beispiel ein Bauchgefühl, obwohl, und einige, also die treuen Hörer wissen es, ich habe es jetzt nicht so mit so Bauchgefühl und so Stimmen aus dem Off und so Zeichen und so Schicksal. Ich bin da eher so die Fraktion trocken, pragmatisch. Ja. Aber manchmal gibt es ja dieses bekannte Bauchgefühl, was man sagt, ach, also ich weiß jetzt auch nicht. Und das hat mir das Leben gerettet, also diese Kehrtmache am Fahrstuhl. Ich habe trotzdem einen Tipp für euch, wenn euer Bauchgefühl trotzdem irgendwie sagt, nee, ich finde es gerade nicht nachvollziehbar. Also es fühlt sich für eine Zyste anders an, es hat sich irgendwie verhalten, es wächst da 2,5 Wochen, es verhärtet sich, es ist dann weicher, härter. Also bei Tumoren ist es so, klar verschwinden die mal in so einem weichen Brustdrüsengewebe, aber in der Regel werden die ja nicht kleiner. Also Krebs neigt ja dazu, eher immer größer zu werden. Also die Zellen teilen sich und sie teilen sich und es wird aus diesem Zellklümpchen wird ein riesiger Kloß und es wird immer größer und größer. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas spürt, wo ihr denkt so, hä, vor zwei Tagen, jetzt spürt es eindeutig und jetzt scheint es irgendwie nicht mehr da. Und dann taucht das so ein Jahr später nicht auf. Klar, lasst das beobachten, aber dazu neigen eher Zysten, die platzen dann mal. Also Zysten sind ja auch nichts Ungewöhnliches im Brustdrüsengewebe, das muss man einfach mal sagen. Das könnt ihr ruhig beobachten lassen. Aber wenn ihr etwas habt, was kontinuierlich größer wird, da wäre jetzt mein Bauchgefühl zum Beispiel in Alarm. Da sagt man dann so, Und ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe das schon mal erzählt, aber das unterstreiche ich einfach nur, wie wichtig es ist und passt einfach rein. Also bei mir wurde ein Ultraschall gemacht und Zysten sind mit Flüssigkeit gefüllt. Und Tumore, das sind ja richtig durchblutete Zellklumpen. Also sie haben so ihren eigenen, ich würde mal fast sagen, oh Gott, Stoffwechsel, ja. Also sie sind durchblutet und so weiter. Da ist was los. Das ist, ja. Und mein Frauenarzt, der den Verdacht das erste Mal in den Mund genommen hat, der hat bei mir einen Doppler gemacht. Das ist eine Einstellung am Ultraschallgerät. Dieser Doppler misst eigentlich die Durchblutung der Nabelschnur in der Schwangerschaft. Vielleicht hat euer Frauenarzt sowas. Fragt ihn danach, wenn euer Bauchgefühl irgendwas sagt. Machen Sie doch bitte einen Doppler. Denn dann ist relativ schnell eindeutig, dieses Ding, was ihr in der Brust habt und spürt, wenn das gar keine Geräusche macht, dann wird es wohl eine Zyste sein. Dann wird die mit Flüssigkeit gefüllt sein. Da passiert nichts. Ist sie durchblutet, dann seht ihr das auf dem Doppler. Und mein Frauenarzt konnte mir natürlich nicht sagen, das ist ein gutartiger Tumor, auch das kommt recht häufig vor, oder es ist ein bösartiger Tumor. Aber er konnte mir sagen, Madame, Schnürschuh, Sie gehen aber mal ganz schnell zur Stanzbiopsie, aber Dalli. Und daraufhin habe ich meine Diagnose bekommen. Also selbst wenn Ultraschall nicht das Nonplusultra ist, habt diesen Doppler einfach im Hinterkopf, wenn ihr mal in so eine Situation kommt. Doppler, 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 Doppler. Ultraschall, 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 Ultraschall. Genau, also das ist mir sehr wichtig und mir ist aufgefallen, dass viele Ärzte zwar einen Doppler haben, nicht alle, aber viele, den aber in dem Zusammenhang gar nicht benutzen. Vielleicht war mein eigener Arzt da recht kreativ oder vielleicht, aber ich finde, das kann man ruhig mal weitergeben. Ne? Also,
finde ich einen super, super Tipp. Aber es stimmt schon, genau wie du erwähnt hast, also diese Stanzbiopsie, das ist eine Gewebeprobe, die mit einer Kanüle aus diesem Tumor rausgenommen wird. Und das wird dann von einem Pathologen untersucht und eigentlich kann man nur daran wirklich sehen, ob es eben ein Tumor ist, was für ein Tumor es ist. Und dann weiß man auch genau, womit man es zu tun hat. Aber natürlich macht man jetzt nicht bei jedem kleinen Knubbel sofort eine Stanzbiopsie. Das kann ja auch sein, wie du sagst, dass er nach zwei Tagen wieder weg ist oder so. Aber einfach, dass ihr das mal gehört habt, was da so die normalen Schritte sind, finde ich auch sehr wichtig.
Und Alex, weißt du, worüber ich auch noch sprechen will? Fällt mir gerade so ein.
Ja.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Ja.
Ich erzähle mal aus dem Nähkästchen.
Viertelstunde.
Ja, locker, pass auf. Als ich erkrankt bin, habe ich mich vom Gesundheitssystem so wahnsinnig verleugnet gefühlt. Weil ich ja gerade so eben in diese einmal im Jahr abtast Nice-to-have-Vorsorge gerutscht bin. Und weil ich das Gefühl hatte, ich wäre eine kosmische Ausnahme auf diesem Planeten. Dann bin ich so wütend geworden, weil ich diesen Ultraschall selbst bezahlt hatte, weil mir sonst keine Vorsorge zugestanden hätte. Also ich war noch in diesem Was-hätte-ich-machen-können-Modus. Und du hast nämlich erwähnt, dass jungen Frauen mehr Ultraschalls zur Verfügung gestellt werden müssen im Rahmen der Vorsorge. Also Brust-Ultraschalls, Schalle, Schalli, Schall, ist geil.
Genau. Schalli, Schalli.
Und ich finde das noch wahnsinnig wichtig, weil zum Beispiel bei mir haben ganz viele Frauen gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ihr keine MRTs und Mammografien bekommt. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das auch nicht und man gönnt es nicht und es geht immer um die Kosten und das ist so teuer.
Guter Punkt.
Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Deswegen spiele ich dir jetzt diesen Schmetterball zu. Warum hast du gesagt Ultraschall, aber warum hast du nicht die Mammographie aka Brustquetsche Dezis Vorsorge Nummer 1 genannt? Bitteschön.
Also ich würde sagen, als Frau von 45 bin ich auch noch keine 50. Ich bin aber ein bisschen näher dran schon an diesen 50. Das heißt, ich falle noch nicht in dieses Mammographie-Screening-Programm, wo die Frauen regelmäßig hingehen, die über 50 also, sind. Dann werden die Brüste gequetscht und da wird dann durchgeleuchtet und geguckt, ob da irgendwas drin ist.
Also die Frauen werden angeschrieben. Die werden angeschrieben
und eingeladen. Das ist ein gutes Programm.
Genau, also das Programm ist super.
Das ist auch super organisiert. Da fällt, glaube ich, wahrscheinlich auch echt keiner durchs Raster. Die Sache ist die, der Grund, weswegen das erst mit über 50 gemacht wird, ist, weil bei einem dichten Brustgewebe sieht man nichts oder nicht viel in der Mammographie. Und auch wenn ich noch keine 50 bin und zwar nah dran bin, war es zum Beispiel bei mir so, dass man bei der Mammographie meinen Tumor, den man ja dann schon am Ultraschall gesehen hatte, dann hieß es, gehen Sie nochmal zur Mammographie. Da habe ich dann meine erste Mammographie gehabt, die ich schrecklich fand. Und man hat ihn aber nicht gesehen.
Also wie heißt das immer? Und das wird ja immer so verglichen. Also ich versuche es mal zu beschreiben, weil die Leute hören das ja nur. Also so eine Mammographie, so ein Mammographiebild sieht ungefähr so aus. Was soll man da sagen? Also ich habe ja auch eine Mammographie
gemacht. Du nimmst einen Marshmallow und drückst den zwischen zwei Kekse.
Ja.
Und dann wird er so ganz platt. Und das ist so ungefähr deine Brust zwischen diesen Mammo. Das sind zwei Platten, ne? Da kommt die Brust dazwischen und quetscht die so zusammen. Und ich habe eine sehr kleine Brust. Da gibt es nicht so viel zu quetschen. Also ich kam mir vor, ein bisschen wie beim Schlachter oder bei der Wursttheke. Ja,
meins war schon recht fladig.
Ähnlich freundlich war
Also ich hatte ja jetzt außer der Reihe eine Mammographie, ne, wegen dem Verdacht.
Ja.
Und also es ist jetzt nicht besonders angenehm, aber machen wir uns nichts vor, ist ein Zahnarztbesuch angenehm. Also es dauert jetzt nicht so wahnsinnig lange.
Das kommt drauf an. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, entschuldige. Aber ich war ja jetzt zum ersten Mal in der Nachsorge, also bei meiner zweiten Mammographie. Und das war total angenehm. Mhm. Das hängt wirklich auch davon ab, wer es macht.
Naja,
die war total nett.
Also wie gesagt, ne, für uns.
Also keine Angst vor der Mammographie, wollte ich damit sagen. Wir, es muss nichts Schlimmes sein.
Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, nämlich wie sieht ein Bild aus? Mhm. Also nicht wie sieht die Mammographie aus, aber gut, dass wir das auch erklärt haben, sondern wie sieht so ein Bild aus? Es sieht ein bisschen aus wie so ein Röntgenbild, aber man sieht halt nicht die Knochen, sondern man sieht das Gewebe, was so in der Brust drin ist. Und ich habe mal so ein Vergleichsbild gesehen, also Frau ab 50 und Frau mit 25 mammografiert. Und es ist tatsächlich so, dass da gravierende Unterschiede sind. Und meine Ärztin hat gesagt, also eine junge Frau mit einer Mammographie, also da einen Tumor rauszudiagnostizieren, das ist wie ein Schneehase im Schnee. Das ist einfach Tarnung, der tarnt sich. Und es ist so, also eine junge Brust sieht sehr weiß, also das bildet sich immer weiß ab. Und ein Tumor, also da war ein Tumor in dieser Testaufnahme, ich habe den nicht gesehen. Aber da war einer drin und der war 4 Zentimeter groß. Also man sieht es einfach nicht. Es bringt keinen Mehrwert. Während in einer älteren Brust sich ein Tumor deutlicher durch seine Farbgebung in einer eher dunklen Umgebung abzeichnet. Genau, das ist gar nicht so zu vernachlässigen. Und, was ist mir noch wichtig zu sagen, eine Mammographie ist kein Foto. Ein CT ist kein Foto. Man setzt sich einfach einer Strahlenbelastung aus und man hat einfach gesagt, dass diese Strahlenbelastung ab 30 kontinuierlich bis ans Lebensende, das ja hoffentlich sehr lang ist, auch einen Schaden verursachen würde und keinen deutlichen Mehrwert bringt, während es ab 50 einfach ein kalkulierbares Risiko ist mit einem größeren Nutzen. Auch diese Dezis-Geschichte, also da sind wir ja schon drauf eingegangen, das sind diese Brustkrebsvorstufen, die man eigentlich mittels einer Mammographie am besten diagnostizieren oder diagnostizieren tut man es auch über eine Biopsie, aber erkennen kann, so. Die treten eher häufiger im späteren Alter auf. Also Gott, jetzt alle 50-Jährigen so, spätes Alter. Nein, ich hatte auch eine Dezis, also das muss ich auch sagen, ich hatte auch einen Teil Dezis. Das hat man bei mir bei der Ablation, also das wusste ich gar nicht, ob du das wusstest. Ich habe ja neulich meinen Patienten, ich habe ja meinen Patientenordner neulich nochmal genauer gelesen und unter anderem den pathologischen Bericht meiner abladierten Brüste. Und erst da, obwohl ich ja schon 2 Stagings hatte, mehrere Mammographien, Ultraschall, MRT, aber erst als der Pathologe meine Brust geprüft hat, hat der gesagt, In der Brust ist nicht nur ein Tumor, sondern auch ein Dezis gewesen. Nicht groß, nicht viel, aber es war einer da. Also so viel zum Thema Momentaufnahmen. Ne? Also ich glaube, bei mir war das auch so, dass es später erst aufgetaucht ist, aber man weiß es eben nicht. Ne?
Was ich übrigens, was mir noch gerade eingefallen ist, was echt noch ein wichtiger Punkt ist, was wir noch nicht erwähnt haben. Wir hatten ja das Glück, dass unsere Tumore außen lagen. Mhm. Das heißt, wir konnten sie tasten.
Stimmt.
Aber es gibt ja auch Tumore, die man gar nicht tasten kann.
Mhm,
also wenn man
schwer.
Eben eine große Brust hat oder schwer tasten kann, die liegen hinten an der Thoraxwand und du kommst gar nicht dran. Ja, und für solche Sachen sind natürlich Ultraschall und Mammographie natürlich dann hilfreich.
Ja.
Als wenn du da versuchst rumzutasten. Und deswegen immer nochmal, also wenn wir schon mal über das Tasten reden, immer auch nochmal im Liegen abtasten und nicht nur unter der Dusche oder so, wo das viele Frauen machen, sondern einfach nochmal auch ins Bett auf den Rücken legen, weil dann kann man vielleicht auch was tasten, was vielleicht ein bisschen weiter hinten in der Brust liegt oder
Das ist echt ein guter Tipp, weil als ich hatte eine, ich hatte diesen Knubbel und das war Krebs. Und daraufhin hatte ich eine Untersuchung, also ein CT, und dann haben die gesagt, Moment, in der linken Brust, da hast du auch einen Knoten. Und ich natürlich sofort so, buh, Alarm. Also erstmal habe ich mir gedacht, ganz ehrlich so, ey, nicht das auch noch. Den konnte ich nicht tasten. Ich konnte ihn nicht tasten. Er war genauso groß wie mein Tumor in der rechten Brust, der außen saß, aber diesen linken Tumor konnte ich nicht tasten. Erst als ich davon wusste, weil es ein bildgebendes Verfahren ist, es war ein Fibroadenom übrigens, das kommt sehr, sehr häufig bei jungen Frauen vor.
Erklär kurz, was
das ist.
Das
ist ein gutartiger Tumor. Das ist einfach auch eine Gewebswucherung, aber keine Krebszellen. Das ist einfach ein gutartiger Tumor. Also nicht bedrohlich. Ich habe ihn mir trotzdem damals entfernen lassen, weil ich einfach Angst hatte. Aber sowas gibt es auch. Und jetzt haben wir mit dieser Folge wahrscheinlich ganz vielen Frauen auch Angst gemacht. Also Angst und Aufklärung, leider Gottes, lässt sich das manchmal sehr, sehr schwer voneinander trennen. Aber was ich sagen wollte, bevor jetzt alle Freitagabend irgendwelche Tumore in ihrer Brust fühlen und nirgendwo hingehen können, Angst macht auch wachsam. Also es ist nicht etwas Schlimmes, lernt euren Körper kennen. Das ist unsere Message, die wir euch als ehemalige Krebspatientinnen sagen. Vielleicht hätten die unsere eigene Situation nicht geändert, aber wir kennen viele Frauen, bei denen es so gewesen ist. Und deswegen ist es einfach ein Anliegen. Also ja, so eine gewisse Ängstlichkeit ist im Zusammenhang mit Krebs immer gegeben, aber es ist nicht mal verkehrt, weil man mit anderen Augen auf die Gesamtsituation guckt. Also das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, das auch an dieser Stelle nochmal zu sagen.
Na, Ignoranz schützt ja auch nicht.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Also, ich finde so ein bisschen Angst und Respekt vor der Sache hilft ja auch. Und ich denke, deswegen reden wir ja darüber, dass man einfach sagt, okay, wir reden über Krebs. Die Leute wissen, dass es da ist. Und wenn man weiß, dass es eben so nah ist und so viele Leute es auch haben, vielleicht ist man dann auch einfach ein bisschen wacher und achtsamer und sagt, okay, das ist gar nicht so weit weg.
Ja.
Es hat jeder zweite Mensch hat eine Krebserfahrung in seinem Leben.
Ne?
Und wieso soll es nicht mich treffen? Und vielleicht sollte ich mir doch mal die Brüste abtasten. Weil ehrlich gesagt, ich war immer so, ach, ich kenne niemanden, der Krebs hat. Brustkrebs kenne ich keinen. Meine Oma hatte das, aber Und das ist es eben nicht. Und wir kennen jetzt so viele. Und gerade, das ist mir nochmal wichtig, diese jungen Frauen. Das ist mir das Allerwichtigste. Frauen, die 20 sind, die 30 sind, die nach Hause geschickt werden. Das ist eigentlich, würde ich sagen, die Kernaussage dieser Folge. Vertraut eurem Körpergefühl und wenn was nicht stimmt, dann bleibt beharrlich und lasst euch untersuchen und geht zu einem anderen Arzt nochmal und lasst euch nicht abwimmeln, weil eine Aussage, sie sind zu jung für Brustkrebs, ist einfach falsch.
Weißt du, als du das gerade so gesagt hast mit diesem sie sind zu jung für Brustkrebs, da habe ich direkt Tränen in den Augen. Wirklich.
Ja, es macht mich wütend. Es macht mich wirklich wütend, dass es so viele Fehldiagnosen immer noch gibt. Und dass Leute mit einer Creme nach Hause geschickt werden, wo es dann heißt, ja, das ist eine Zyste, kommen sie in 6 Monaten
aber
wieder.
Aber was ich auch nochmal an dieser Stelle sagen möchte, es ist ja einfach eine sehr, sehr tückische Krankheit, aber es ist eine Krankheit, die eher im Erwachsenenalter auftritt. Also bevor uns jetzt Mütter zuhören, die ihre 13-jährigen Töchter impfen, ängstlich sind, Ängste übertragen, so wollte ich das sagen, Ängste auf ihre Töchter vielleicht übertragen. Also es ist man ist nicht zu jung für Brustkrebs, nein, aber es ist trotzdem eine Erkrankung, die eher im Erwachsenenalter auftritt. Das muss man einfach so sagen. Also ja. Bevor, ne?
Gut, dass das du da den Bogen noch geschlagen
ja,
hast.
Ja, also ich sage das wirklich, weil es mir einfach wichtig ist. Also mir ist kein Fall bekannt, ja. Wo jemand mit 13, 14 Brustkrebs ja. hatte. Meiner Frauenärztin auch nicht. Ich habe sie danach gefragt. Meiner Sinologin auch nicht. Ich habe sie danach ja. gefragt. Es ist eine Erkrankung des Erwachsenenalters. So. Aber
ja.
auch Anfang 20 ist nicht zu jung für Brustkrebs.
Ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
Alex.
Meine Liebe.
Ich würde sagen.
Damit sind wir durch.
Damit sind wir durch, sagen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Da wartet ja. auch ein spannendes Thema auf uns. Und ja, ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil Brustkrebs, das ist nochmal die Message, kann auch Männer betreffen.
Auf jeden
ich hoffe,
Fall.
Ihr nehmt daraus mit, achtsam mit euch zu sein und das einfach so eine Abtastung, die wirklich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, einmal im Monat an euch durchzuführen. Und zwar auch Männer.
Auf jeden Fall. Macht's gegenseitig. In dem Sinne.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.